Das eine sage ich euch, das sagt Jesus so, Matthäus 28, ich werde immer bei euch sein, jeden Tag werde ich bei euch sein, bis zum Ende der Tage. Damit grüße ich euch alle in Jesu Namen, die ihr hier seid, auch ihr frisch Verheirateten. Normalerweise sind wir auf einer Hochzeitsreise, aber nein, nicht normalerweise, ihr wart schon. Ja. Nein, ich begrüße euch wirklich, das ist gut so. Meine Frau und ich, wir haben jetzt 47 Jahre Ehe haben dürfen, Zeit. Das ist eine tolle Zeit. Wir freuen uns darüber. Das kann alles nur wachsen und besser werden. Das ist gut. Ich grüße dich aus der Ukraine. Do you speak English a little bit? No, ich kann nicht Ukrainisch. Sorry. Ich würde gern to speak Ukrainisch, aber okay. Der Geist Gottes ist da und er ist der da. Birgt und redet und er kann Dinge tun, die wir nicht tun können. Apostelgeschichte, da gibt es ja die, als der Heilige Geist kam, die Geistestaufe kam da, da haben sie alle angefangen, Sprachen zu sprechen. Oh, das wäre ja ein Ding, wenn ich heute Morgen Ukrainisch sprechen könnte, ohne dass ich es gelernt hätte. Möglich ist alles. Amen? Amen. Dankeschön, dass er das bestätigt. Letztes Mal sollte ich ja eigentlich hier dran sein, zu predigen. Und ich war im Gebet, ich betete und irgendwie drang ich nicht so durch. Und der Termin rückte immer näher ran und irgendwie bekam ich so ein bisschen weiche Knie. Und es kann ja vorkommen. Und ich habe so gebetet, sag ich, Herr, was soll ich tun? Es ist mir nichts klar geworden hier für Hameln. Es ist mir nichts lebendig geworden, nicht lebendig. Und es ist ja nicht so tragisch. Ich dachte, dann gehst du aufs Wasser, gehst einfach los, dann machst du mal. Aber so war es nicht. Beim Gebet sage ich, okay, Herr, du hast deine Gründe, warum das so ist. Und dann habe ich meinen Bruder gebeten, Kalle, noch rechtzeitig, Kalle, hör mal zu. Irgendwie läuft das, irgendwie ist da nicht klar, nicht lebendig. Wie sieht es denn aus? Würdest du eventuell für mich einspringen? Bete erst einmal darum, Gott dir ein Wort schenkt für Hameln, dass du predigen kannst. Und er betete und ich dachte, Herr, wenn mein Bruder ja sagt, dann soll es so sein, dann soll er die Freiheit haben, soll er predigen fahren, das Evangelium. Dann ist es halt so, ist ja nicht so schlimm, nicht so tragisch gewesen. Und jetzt war ich wieder in der Herausforderung und sage, Herr, was ist denn los? Und habe Gott gesucht und gebetet darum, um ein Thema, um eine Sache. Und es ist ja eigentlich, normalerweise, menschlich gesehen, wäre es doch kein Problem, wenn man fast 30 oder 40 Jahre predigt, suchst du irgendetwas aus deinem Sammelsurium raus und sagst, okay, dann wiederhole ich das mal. Neu beleben lassen, neu predigen. Aber so ist es nicht. So war es bei mir nicht und ist es bei mir nicht. Sondern mir war immer so wichtig, was auch in Offenbarung steht, in den Sendschreiben immer wieder fast zum Schluss steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle Sendschreiben steht das da. Und vorweg immer, wer überwindet. Ich dachte, Herr, gut, möchte überwinden. Und es ist wichtig, was du, der Geist Gottes, den Gemeinden zu sagen hat. Man kann ja viel sagen. Und ich wollte nicht aus dem alten Sammelsurium etwas herausholen. Ist ja nicht schlecht, Altes und Neues zu verkündigen. Das müsst ihr nicht missverstehen, sondern es war so, was ist dran? Was ist definitiv dran? Was offenbarst du? Was zeigst du mir? Und Gott sei Dank konnte ich am Freitagabend noch rechtzeitig hier so etwas, so ein Schlagwort geben. Gott sei Dank. Und dann formte sich das mehr und mehr, wurde lebendig. Und darüber möchte ich etwas sprechen und etwas sagen. Und zwar fange ich an aus dem Matthäus-Evangelium, lese ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Und da steht ab 36 bis 39. Ich fange schon mit 33 an. So ist es auch, wenn ihr alle diese Dinge kommen seht, dann wisst ihr, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber, und das ist ein Trost, eine Zusage, meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte nicht. Aber den Tag oder die Stunde, wann das geschehen soll, kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn. Nur der Vater kennt sie. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zu Noahs Zeit. Damals vor der Flut aßen und tranken und heirateten die Menschen, wie sie es gewohnt waren. Ihr nicht, glücklich, ihr sollt glücklich sein. Also das ist wunderbar. Die Menschen, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nicht, was ihnen bevorstand, bis die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Ich lese jetzt noch weiter. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen, der andere bleibt zurück. Von zwei Frauen, die dann zusammen Korn mahlen, wird die eine angenommen, die andere bleibt zurück. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Ich denke, dieses Thema auch, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ist auch ein wichtiges Thema für unsere heutige Zeit. Plötzlich überrascht habe ich das genannt. Nein, danke. Man könnte ja anfangen hier, wenn man das liest, auch zu Noahs Zeit, an einem Tag wie jeder andere. Und plötzlich kommt das Verderben, kommt die Flut. Plötzlich kommt diese Sintflut. Plötzlich ist das Ereignis da, was Gott zuvor gesagt hat durch den Prediger der Gerechtigkeit. Und wir wissen, das war Noah. Überrascht zu sein. Was ist überrascht zu sein? Was ist, wenn man überrascht wird? Ich habe es nachgelesen. Plötzlich, unverhofft, unvermutet, schlagartig. Und dann mit der Überraschung bezeichnet man das Erleben unvorhergesehener Situationen, Gefühle oder Begegnungen, unerwartet, vielleicht auch Geschenke oder Ähnliches. Völlig überrascht sein. Das ist plötzlich. Völlig überrascht sein. Plötzlich überrascht. Man kann ja unterschiedlich überrascht werden. Einmal positiv, man kann ja auch negativ überrascht werden. Eine negative Überraschung, mal ein kurzes Beispiel. Ich habe ein neues Auto gehabt, gerade ein Jahr alt, und dann hat es auch mit Garantiezeit was zu tun gehabt. Plötzlich, ich komme fröhlich von der Arbeit nach Hause, will nach Hause fahren, gut drauf, fahre nach Hause. Und plötzlich, wie aus dem heiteren Himmel, erzähle ich mal so, plötzlich, unvorhergesehen, klick, 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 Auto stand. Da war ich überrascht. Ich war überrascht. Ich konnte nicht mal weiterfahren. Was war geschehen? Nein, mein Getriebe, kein Benzin, das wäre ja noch zu erkennen, hätte ich es ja noch gern. Das Getriebe eines neuen Fahrzeuges war plötzlich im Eimer. Das war die Diagnose. Da war ich aber böse überrascht. Versteht ihr, was ich meine? Die Kosten, der Aufwand, alles das musste mich abschleppen lassen. Und ich habe da bis zu den obersten Bossen geschrieben, da mein, das Auto, was ich gekauft habe, so geht das nicht. Ihr versprecht das Zufriedenheit der Kunden, aber ihr unterstützt nicht, wenn ein Auto kurz nach der Garantie kaputt geht. Das steckt zwar nicht drin, die Dinge, das weiß ich, aber ihr könnt mal kundenfreundlicher agieren und mal ein bisschen helfen, unterstützen. Das war die Geschichte. Ich war wirklich böse überrascht. Plötzlich, unerwartet, da stehst du da. Ich möchte auch ein anderes Beispiel geben, wenn man positiv überrascht wird. Ich habe ja auch mal eine Zeit gehabt, wo ich arbeitslos wurde. Und da wurden die Finanzen knapp. Das kann man sich ja wohl vorstellen. Und da war es noch nicht so, wie es heute ist. Das war in den 80er Jahre. Die Kosten waren da und die Finanzen waren knapp. Es war einfach nicht so. Und eines Tages klingelte jemand bei mir und ich eröffnete, das war ein Bruder im Herrn, und er sagte Folgendes. Ich habe von dem Herrn einen Auftrag bekommen. Ich soll dir einen Umschlag überreichen mit einem Inhalt. Ich war perplex, überrascht im ersten Moment. Dann öffnete ich den Umschlag, da war ich freudig überrascht. Das passte genau. Ich dachte, oh Gott, du bist großartig. Es passte genau in meine Situation hinein. Ich war positiv überrascht, dankbar überrascht. Solche Überraschungen liebe ich jeden Tag. Ihr versteht, was ich meine. Also, wir haben das schon mal geklärt. Überrascht zu werden, gibt es gute Überraschung und weniger gute Überraschung. Und plötzlich überrascht, wie wir das hier gelesen haben, hier Noahs Tage. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott es satt hatte mit den Menschen. Ich sag das mal. Er hatte die Nase voll gehabt. Warum? Weil sie nicht glaubten, weil sie nicht gehorsam waren, weil sie nicht im Willen Gottes lebten. Sie lebten ihr Leben, ohne an einen Gott zu denken. Und Gott hat gesagt, es ist Schluss damit. Wir können das nachlesen im 1. Mose 6, Vers 5 folgende. Es tat ihm leid, dass er die Menschen gemacht hat. So schlimm war das. Und da hat er jemanden berufen, Und das war Noah. Und ich will ja nicht weiter auf die Geschichte jetzt zu lange eingehen. Und ihr wisst die Geschichte, ihr kennt die Geschichte. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Er war Gott wohlgefällig. Und Gott hat gesagt, pass mal auf. Noah, das und das wird geschehen. Fang an, eine Eiche zu bauen, denn ich will die ganze Erde mit Wasser überfluten. Eine Sintflut. Großen Maßes, Ausmaßes. Könnt ihr euch eine Sintflut vorstellen? Das ist ja gar nicht so weit entfernt. Ist ja gar nicht so weit zurückzudenken, wenn wir im Jahr 21 denken, 15.07.21, Jahrhunderthochwasser, die Flut im Ahrtal, da haben die heute immer noch daran zu knapsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Plötzlich überrollte sie so eine Flut, überschwemmte sie so eine Flut in ihr Dorf, in ihrer Stadt, da, in ihrem Gebiet, hat alles mitgerissen und weggerissen, was da war. Plötzlich. Und ohne Rücksichtnahme auf Verluste. Und so war es bei Noah auch. Und Gott hat gesagt, komm, Noah, predige. Sage, was los ist. Und keiner. Halleluja. Die Technik macht es möglich. Norbert und ihr da hinten. Hoffentlich verstehe ich da, was da steht. Nein, praise the Lord. Oh, gutes Zeichen gegeben. Warum lacht er? Ich dachte, wieso freuen Sie sich so, wenn ich über die Flut spreche? Und jetzt, Halleluja. Oh, das ist stark. Und Noah predigte und verkündigte, dass etwas Schlimmes passieren würde. Und die Menschen sollten umkehren. Und sie sollten mit in die Arche hinein, um gerettet werden. Und ich will das nicht zu lang machen. Und dann kam die Flut plötzlich. Sie kam, Gottes Gericht kam über die Menschheit. Der Zeitpunkt kam, Noah mit seiner Familie ging rein und alles und verschloss die Tür. Und es war keine Rettung mehr möglich. Wenn der Herr die Tür verschließt, dann ist keine Rettung mehr möglich. Noch ist eine offene Tür, auch in der heutigen Zeit. Und so wie damals die Menschen, so leben die Menschen heute auch. Und wir können das im 2. Timotheus lesen, Kapitel 3. Und hier steht über die Zeichen der Zeit. Und ich denke, wenn wir unsere Augen öffnen, erkennen wir auch, dass es nicht anders ist, dass diese Zeichen der Zeit ganz klar und deutlich zu uns sprechen. Denkt daran, wenn das Ende dieser Welt vor der Tür steht, wird es schwere Zeiten geben. Vielleicht kennt ihr die Geschichten ja auch noch, wenn schwere Zeiten plötzlich sind. Und die Ukraine weiß das. Da plötzlich überfallen zu werden, plötzlich ein Einmarsch, plötzlich ist in Europa ein Krieg. Es werden schwere Zeiten geben. Und die Zeichen der Zeit sind folgende: Dann werden die Menschen selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das nachzuvollziehen? Gut. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Sie hassen das Gute, sind untreu, unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Machen wir die Augen auf und erkennen, wie wir die Zeichen der Zeit zu uns auch ganz klar jetzt reden. Wir sehen das, wie die Zeichen der Zeit sich zeigen vor unseren Augen. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber die Kraft wirklicher Frömmigkeit leugnen oder kennen sie nicht. Und so war es auch zu Noahs Zeit. Da waren Reiche und Arme Menschen. Ich möchte nur mal einen Vergleich machen. Da waren gelehrte und ungelehrte Menschen. Da waren die Religiösen und dann waren da auch vielleicht auch die sehr gemeinen und Verbrecher, die nicht ehrlich waren. Da waren alt und jung. Da waren Spötter vielleicht, da waren Spötter, da waren Kritiker und sogar Befürworter, die gesagt haben, Mensch, das ist ja eine gute Idee, was du machst. Das haben wir noch nie erlebt. Dass wie du dich investierst, eine Arche zu bauen und dennoch dort, wo kein Wasser ist. Mensch, das muss aber schon ein Held sein. Auch die Befürworter. Aber ich sage, kein einziger wurde von denen, die da nicht Ja gesagt haben zu Noahs Zeit, zu der Arche und damit gewirkt haben, wurden gerettet. Nicht einer wurde gerettet, außer Noah und seine Familie. Wissen ist keine Rettungsboje. Vielleicht meint einer, er kann sich auf sein Wissen verlassen. Ist ja wie eine Rettungsboje, da kannst du dich mal festklammern, vielleicht überlebst du das. Logik ist kein Schwimmgürtel. Weißt du, Kinder bringt man ja Schwimmbein mit einem Schwimmgürtel, dass du dich übers Wasser halten kannst. Und Rhetorik ist kein Rettungsboot. Du kannst die Dinge rhetorisch erklären und versuchen klarzustellen. Es gibt heute viele Leute, die das gar nicht mehr glauben. Also, es war damals eine allgemeine Gleichgültigkeit, leichtfertige Sorglosigkeit um die eigenen Seelen, um ewiges Leben. Und heute, und ich vergleiche das mit heute, heute ist es nicht anders. Es ist vergleichbar. Und die Worte kommen aus Jesu Mund. Und er sagt ganz klar, so wie es zur Zeit Noah war, wird es aus die heutige Zeit genauso. So wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint. Plötzlich überrascht. Nein, danke. Und ich habe als Unterschrift doch gegeben, jederzeit bereit sein. Jesus sagt, habt Acht, erschreckt nicht, denn das muss alles geschehen. Was muss geschehen? Und die Bibel sagt, es werden auch schreckliche Tage kommen von Kriegsgeschrei, von Not, von Hungersnöten, von Katastrophen. Es wird zunehmen und zunehmen. Krieg hat es schon immer gegeben. Katastrophen waren irgendwie schon immer da. Nöte waren schon immer da. Seuchen waren schon immer da. Irgendwie. Aber sie werden extremer. Sie werden schlimmer. Sie werden dramatischer. Sie werden zunehmen. Es ist so wie, ich weiß noch, so sehe ich das. Zuerst ist das gar nicht so einem bewusst. Wir waren, Kalle, mit meinem Bruder, wir waren in Kanada und eins habe ich gesagt, ich möchte unbedingt die Niagara-Fälle sehen. Ich möchte sie einmal mit meinen Augen sehen. Und das ist ja auch geschehen und passiert, wir sind da hingefahren. Und wenn du so die Niagara-Fälle betrachtest, dann ist das so ein Wasserfall, so ein Fall, der einmal auf der amerikanischen Seite was fällt und einmal auf der kanadischen Seite, ist von einer geballten Kraft und Macht. Er stürzt da einfach runter. Und ich habe gesagt, Mensch, Kinder, wie muss es dann am Anfang gewesen, wie ist denn dieser Fluss, der da am Anfang war? Du weißt gar nicht, wenn du den Anfang siehst und vielleicht darauf paddelst, dass am Ende dieses Stromes, am Ende ein gefährlicher Wasserfall ist, der da hinunterstürzt. Und manchmal leben die Leute so, als wenn sie auf einem wunderbaren, seichten Fluss sind, ohne zu ahnen, was wirklich am Ende passiert, ohne dass es bewusst wird, ohne dass sie wach sind, dass das passieren kann. Aber es gibt auch dort ein bestimmtes Zeichen, wenn du dieses überfährst, wenn du da diese Linie überfährst oder diese Linie nicht beachtet, dann gibt es garantiert keinen Umkehr mehr, dann wirst du mit dem Wasserfall nach unten gerissen werden und kannst zu Tode kommen. Und so ist das mit dem Menschen, der nicht an Gott und nicht an Jesus glaubt. Vielleicht auch sind da Gläubige mit dabei, die das nicht so ernst sehen und nicht so lebendig sehen, die nicht klar bei der Sache sind. Man denkt, man rudert auf diesen Fluss. Und man muss dann aufpassen, dass man die Linie nicht überschreitet. Noch ist Umkehr, noch ist die Linie nicht ganz überschritten. Noch ist Umkehr, noch ist Umkehr. Und Gott ermutigt zur Umkehr. Kehret um zu dem lebendigen Gott. Kehre um, auf dass du gerettet wirst. Kehre um, dass du sagen kannst, Jesus ist meine einzige Hoffnung, die ich habe. Er ist mein Rettungsboot. Und der Glaube an Jesus Christus soll dein Rettungsanker sein, der dich befestigt in Christus. Aber irgendwann, und die Zeichen der Zeit sagen das, die rote Linie oder dieses Signal oder diese Abgrenzung droht überschritten zu werden, immer mehr und immer mehr. Und ich sage, die wird überschritten, noch stärker, noch mehr. Gotteskinder, werden wir wach, dass wir nicht in diesem Boot mit drin sitzen und diese Linie, diese Begrenzungslinie, dieses Signal nicht erkennen, dieses Warnsignal nicht erkennen und dass wir auf einmal mit in einem Boot sitzen, droht abzustürzen und umzukommen. Es waren auch Befürworter damals bei Noah mit dabei. Einfach mal drüber nachzudenken. Gott braucht keine Befürworter, sondern Gott braucht Männer und Frauen, Menschen, die an ihn glauben, ihm vertrauen, ihm die Ehre geben. Gott glauben, vertrauen seinem Wort, was er sagt. frohe Botschaft möchte ich bringen. Aber ich möchte auch diese Dinge erst erwähnen. Und ich glaube, es wird wenig darüber gesprochen, zu wenig. Und ich komme ja noch auf einen bestimmten Punkt hin. Es wird so geschehen. Plötzlich überrascht. Es wird geschehen. Aber ich bin so dankbar, dass es eine gute, gute Nachricht gibt. Wir lesen das im Lukas, Matthäus, wie ich es vorgelesen habe, 24. Wir können diese Begebenheiten weiterlesen. Lukas 21, ab 34. Wir können Markus 13 weiterlesen und Römer 13, Vers 11. Es werden diese Tage kommen. Aber Johannes 14, Vers 1, da steht es, und hiermit möchte ich das einläuten, eine freudige Botschaft, dass Jesus sagt, liebes Gotteskind, die wir glauben und die wir nicht in diesem Boot drin sitzen, der, sagt mal, zum Absturz droht, umzukommen. Gott hat eine wunderbare Verheißung und Zusage. Ich muss das ein bisschen abkürzen, sonst artet das zu weit aus. Ich möchte noch auf einen Punkt hin. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und ich möchte dir Mut machen, auch wenn es droht, dass Katastrophen noch mehr kommen, noch mehr Unruhe, noch mehr Nöte, noch mehr Zerwürfnisse, noch mehr Kriege und Streitigkeiten, noch mehr, man weiß gar nicht mehr, wo man noch hinhören soll. Die Information und die Nachricht, die wir jeden Tag hören, die können einen schon ganz schön entmutigen, oder nicht? Wenn man das nur den ganzen Tag hört, was da ist, ob es politisch ist, ob es weltwirtschaftlich ist, jetzt die ganzen Kosten, die auf einen drauf zukommen, wo soll es denn hinführen? Und ich möchte nur sagen, es führt nur eins, und das ist wichtig, dahin, sich Gott zu nahen in seinem Wort. Denn es steht geschrieben, und Jesus sagt, im Johannes 14 sagt er, dann sagte Jesus zu allen, und auch heute Morgen sagt er das zu allen, erschreckt nicht, macht ihr das Mut, erschreckt nicht. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei dir zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, bis ans Ende der Tage. Ich bin bei dir. Auch wenn Teuerung kommt, wenn Not kommt, Gasprobleme, Ölprobleme kommen, Heizung, Kälte, Frieren, was wird mit Geld, was wird mit Versorgung, was wird mit diesen, was wird mit jenen. Jesus sagt, erschrecket nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich, vertraut auch mir. Und jetzt kommt es, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um euch einen Platz für euch bereit zu machen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich, und jetzt kommt es, dann werde ich was zurückkommen. Ich werde zurückkommen. Und was sagt er weiter? Und euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Halleluja. Hier gibt es eine Hoffnung, eine freudige Botschaft. Und ich glaube, darüber wird zu wenig gepredigt und zu wenig erzählt. Und zwar, Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen, wie das Wort Gottes sagt, in den Wolken. Es wird geschehen. Und was wird passieren? Und man spricht in der Bibel, und zwar von der Entrückung, die geschehen wird. Dass sie geschehen wird, dass Jesus wiederkommt in den Wolken, um seine Heiligen, um seine glaubende Gemeinde, um die, die ihn vertrauen, die an ihn glauben, auf ihn hoffen und zuversichtlich sind, um ihn zu sich mitnehmen, entrücken in den Wolken, ihn entgegen. Ich sage das extra so laut. Ich weiß noch, dass ich so einige Predigt oder am Anfang gepredigt hatte, vor mehr als einigen Jahrzehnten. Da habe ich schon mal über Erweckung beziehungsweise über Entrückung gesprochen. Wann wird überhaupt darüber gesprochen? Wann, habe ich mich gefragt. Was will der Geist den Gemeinden sagen in der heutigen Zeit? Er will nichts anderes sagen, macht euch bereit, seid wachsam, schlaft nicht, seid nicht in der Dunkelheit, seid nicht im Dunkeln. Achtet darauf, ich komme wieder, ich werde wiederkommen. Und zwar, keiner kennt den Zeitpunkt, keiner weiß die Stunde, keiner weiß, wann es sein wird, überhaupt nicht. Und darum sagt das Wort Gottes, seid bereit, Seid wach, schlaft nicht. Ihr lebt nicht in der Dunkelheit, in der Finsternis. Ihr seid nicht Kinder der Dunkelheit der Nacht, sondern ihr seid Kinder des Lichts. Halleluja. Und tut die Werke des Lichtes. Vielleicht klingt das sehr, sag doch mal, streng vielleicht. Oder zu laut. Aber ich habe es im Herzen, das so zu sagen. Mein Bruder, wir unterhalten uns viel. Ich sage, Kalle, irgendwie ist es ja auch so, dass die Verkündiger des Evangeliums eine große, große Verantwortung haben, in der heutigen Zeit die Wahrheit zu sagen. Nicht irgendetwas. Und ich stehe nicht da, und das habe ich auch im Gebet gesagt, mein Vater im Himmel, ich stehe nicht da und ich gehe nicht predigen, um die Hamler-Gemeinde, die Geschwister zu erfreuen und zu berauschen irgendwie mit Worten, mit großen Geschichten, sondern ich möchte deine Wahrheit verkündigen, deine klare Botschaft sagen, aber in Liebe, in Güte und mit dem Erbarmen Gottes, dass Gottes Anliegen ist, dass du errettet bist. Vor all dem. Gott möchte dir das Leben nicht mies machen. Gott möchte nicht, dass ihr gesagt habt, frisch verheiratet, dass ihr es immer genießen dürft. Wir sind den ganzen Tag traurig sein, der Herr kommt. Nein, Gott möchte eine Herzensangelegenheit im Herzen haben, dass ich erweckt bin, dass er, ich warte auf dich, Herr Jesus. Aber wenn du noch nicht kommst, will ich bereit sein, ein Licht und Salz zu sein. Da, wo Gott dich hingestellt hat, ein Kind des Lichtes zu sein, die guten Werke Jesu zu tun, den Menschen, die da Jesus noch nicht haben, ihnen zu helfen, in die Arche Gottes, in die Rettungsarche Jesus Christus zu kommen, zu finden, mit der Gnade, die Gott dir schenkt, ein Zeuge zu sein, Salz zu sein. Und nicht, dass man fade wird in der letzten Zeit. Und das droht so, dass das Salz fade geworden ist in den Gemeinden. Und da wird etwas anderes gesucht, wo Unterhaltung betrieben wird, wo die Menschen begeistert wird. Ich sage das auch von hier vorne. Es muss wieder die Kraft Gottes offenbar werden, das Wirken des Heiligen Geistes. Nichts sehnlicher ist es bei mir, so predigen zu können oder dass Verkündiger da sind und sie predigen und die Herzen werden erschüttert. Berührt, angerührt, erschüttert, um verändert zu werden, Jesus immer ähnlicher zu werden, ihm zu folgen, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein. Halleluja! Wenn das Salz fade ist, kraftlos ist, was ist denn damit? Was sagt Jesus? Was ist damit? Hast du schon mal kraftloses Salz? Brauche ich nicht zu Hause, wird weggeschmissen. Zur Not kann man ja noch irgendwie so einen Gehweg bestreuen. Vielleicht, das darf man ja heute nicht. Aber ihr wisst, weil ich auf was hinkommen möchte, zum Streuen auf dem Gehweg, damit man darauf rumtrampelt. Aber das Salz muss wieder die Würzkraft haben. Das Salz muss wieder die Kraft zu haben, zu würzen. Das Salz muss wieder die Kraft haben, unter uns Gläubigen, Kalle, ein Licht und Salz zu sein, die Menschen anspricht und verändert. Und dass der Mensch aus der Ukraine Jesus erkennt, die Kraft Gottes erkennt und dass er seine Knie beugt und errettet wird, sagt, ja, der Herr ist Gott, was sollen wir denn tun? Dürfen wir überhaupt noch klar über Buße predigen? Buße hört sich so streng an und so zerstörerisch, so ernst. Aber Buße ist eine ernste Angelegenheit Gottes. Gottes Gnade, Gottes Güte möchte uns zur Umkehr führen, dass wir Buße tun. Herr, ich erkenne, dass ich falsch liege mit meiner Klugheit. Ich erkenne, dass ich mit meinen religiösen Formeln nicht richtig bin. Ich erkenne das vor dir, vor deinem Angesicht, dass ich nicht richtig wandle, nicht richtig auf dem Weg bin, auf dem schmalen Weg. Ich erkenne das, dass ich ungehorsam bin deinem Wort. Ich erkenne das, Herr. Was soll ich tun? Tu Buße. Was heißt Buße? Umkehren. Ich erkenne das, was ich falsch gemacht habe vor Gott. Woran erkenne ich? An dem Wort Gottes. Und Gott schenkt mir Gnade in seiner großen Liebe, in seiner großen Güte, in seinem großen Erbarmen. Gott ist so wunderbar, dass er seinen Sohn geschenkt hat, Jesus Christus. Er ist meine Hoffnung und meine Zuversicht, wie wir gesungen haben. Jesus ist mein Retter. Jesus ist meine Arche. Ich durfte umkehren und darf immer wieder, wenn ich verkehrt liege, umkehren und sagen, Herr, ich liege falsch. Mit meinen Ansichten, ich liege falsch mit meinen Reaktionen, ich liege falsch mit meiner Frömmigkeit. Bitte, vergib mir, ich komme zu dir. Und was macht Jesus? Er ist treu, er ist gerecht und er vergibt die Sünden und alle Ungereimheiten. Kannst du nicht Halleluja wissen sagen? Ich sage es jetzt vorsichtig, ich möchte dich nicht manipulieren. Aber wenn dir doch vergeben worden ist, alle Sünden, Warum solltest du dich nicht freuen und Halleluja rufen können mit Begeisterung? Das fehlt wieder. Das müsste wieder durchdringen. Bei dem Lied hier, Jesus ist meine Hoffnung, müsste man ja zum Schluss nochmal spielen. Ich stehe auf und juble über das Lied. Das ist das Anfangslied. Ja, warum stehen wir nicht mehr begeistert auf? Warum stehen wir nicht auf und sagen, Halleluja, das begeistert mich. Dürfen wir das Wort Begeisterung nicht sagen? Das erfüllt mich mit Freude, das ist Begeisterung. Über Jesus meine Zuversicht, Jesus meine Hoffnung, Jesus mein Retter, mein Heil, Jesus der König, der wiederkommt. Und Jesus ist der Bräutigam, der seine Braut zu sich entgegenrückt in seine Herrlichkeit, um bei Jesus zu sein, alle Zeit. Als ich hier vorhin saß, sage ich, Herr, ich brauche nicht zu arbeiten jetzt. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht, ich will in deiner Ruhe sein. Und nichts anderes zu tun habe ich, als den Mund zu öffnen und der Herr schenkt das rein, was ich hier aufgeschrieben habe, ist wieder eine andere Sache. Der Herr füllt das mit seinem Geist. Sein Wort ist Geist zu nehmen. Der Herr füllt das, damit du erbaut wirst, ermutigt wird. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, was nütze zur Lehre, zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Zurechtbringung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. In einer Übersetzung steht, oder im Griechischen heißt das eingehaucht, durch den Geist Gottes. Und Männer und Frauen oder Menschen mit dem Heiligen Geist inspiriert, das Wort aufzuschreiben. Halleluja, das ist Wahrheit. Wenn alles vergeht, sein Wort wird niemals vergehen. Ich denke, worüber wir wachsam werden sollen, ist das Gott, und wir können andere Texte lesen, das geht ja zu weit, ich habe die Uhr im Blick, vielleicht ein anderes Mal weiter, ich weiß nicht, geht es um die Entrückung, wo so wenig von gesprochen wird. Entrückung ist, dass Gott seine Heiligen und Geliebten zu sich holt. Und die Bibel sagt, wir werden denen nicht zuvorkommen, die schon vorher entschlafen sind. 1. Korinther 15, 51 oder 1. Thessalonicher 5 und Kapitel 4 können wir lesen zu Hause. Da steht es, wir werden den zuvor entschlafen nicht zuvorkommen, sondern wir werden in einem Nu, in einem Augenblick, zu einer Zeit, wo wir es nicht erwarten, plötzlich. Im Lateinischen, ob das so heißt, plötzlich in einem Nu, heißt in ein Atomeo, Atom, in einen Atommoment. So plötzlich, so gewaltig, so überraschend, wie mit einem Augenzwinkern. Bup, werden wir dem Herrn entgegengerückt sein. Es ist egal, wo du bist, wenn du an Jesus glaubst und seine Braut bist und in ihm bleibst. Und wir werden die Toten auferstehen, zusammen. Da werden wir, die wir doch leben und übrig bleiben, mit ihm entrückt werden in die Herrlichkeit. Ich habe mich damit so auseinandergesetzt. Ich bin so dankbar, dass es neu wieder lebendig ist, um bei dem Herrn zu sein. Manche denken, ja, Tod, was wird denn sein? Liegt doch im Grab, manche haben eine Steinplatte drauf. Wie soll denn das geschehen? Kommt das überhaupt durch? Och, ich lasse mich verbrennen, mich holt keiner ein, gar nichts. Oder was weiß ich, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Ich sage nur eins. Es werden alle Toten auferwischt, weg werden. Alle. Auch die zerstreut sind in alle Winde. Die verbrannt sind. Was weiß, die vergraben sind, verstreut sind. Gott wird eines Tages, Jesus wird eines Tages, alle Toten werden auferweckt werden. Und der Zeitpunkt kommt. Aber hier spreche ich von den glaubenden Toten. Sie werden zusammen mit uns, die wir hier noch leben, die du jetzt noch da bist, die du noch leben darfst, mit ihm in die Luft entrückt werden, um bei ihm zu sein. Bin ich zu begeistert oder was? Nein, das ist mir neu lebendig geworden. Ganz neu. Und das wird plötzlich geschehen. Unerwartet. Und es gibt ja mehrere Aussagen und auch von Bibellehrer und Ausleger. Die einen sagen, wann wird die Entrückung sein? Wann? Die einen sagen, vor der großen Trübsalzeit. Wir wissen, dass eine Trübsalzeit sein wird. Von einer Zeit von 7 Jahren. Massiv, Gewalt, brutal, dass der Antichrist auftritt etc. Das wird eine große Zeit des das Leiden sein, was noch nie da gewesen ist. Und der Extreme. Und manche sagen, nein, die Gläubigen müssen erst noch mit durch diese Trübsalzeit, dann. Und ich habe mir gesagt, ja, dann. Da könnte ich ja, ich habe so für mich so gedacht. Ich will da, was ich für mich gedacht habe, sage ich, okay, wenn es nach der Trübsalzeit ist, dann kann ich ja die Ereignisse nochmal abwarten. Dann brauche ich ja noch gar nicht so bereit sein. Dann ist das ja gut einzuschätzen, so habe ich das zu mir gesagt. Und wenn das vor der Trübsalzeit ist, ja, dann bitte, ich muss mich auf Gottes Wort verlassen. Es gibt viele Bibelstellen, die sagen, dass Gott uns vor dem zukünftigen, die glaubende Gemeinde, vor dem zukünftigen Gericht erretten will durch Jesus Christus. Dass der Glaubende nicht durch diese Zorn Gottes hindurch geführt wird. Ja, es ist ein Gott der Liebe, aber ein Gott, weil er gerecht ist und heilig ist, ein Gott des Zornes. Und das verneinen viele. Und viele sagen, es gibt keine Entrückung. Das ist nur eine Fantasie, eine Fantasterei. Aber Henoch wurde entrückt. Warum? Er wandelte mit Gott. Er tat, was Gott wohlgefällig war. Er wandelte, er ging zum, weißt du, ein Wandel mit Gott, ist das nicht, du gehst mit Gott, wie soll ich das sagen, so. Du gehst, wandelst mit Gott, so. Jeden Tag, mein Vater, ich darf mit dir wandeln. Gott, mit Gott. Gott ist, du wandelst mit Gott. Geht ihr noch spazieren? Und nehmt euch noch einen Arm dabei, manchmal. Nicht so, ich nickt einfach nur so. Ihr haltet euch noch die Händchen. Händchen halten. Ich möchte, dieses Wandeln mit Gott ist so, so nah. Mit Gott wandeln, so. Ich wandle mit Gott. Und Gott hat ihn entgegengerückt, weil die Bosheit der Erde überhand genommen hat. Er war nicht mehr gesehen, Henoch. Und es gibt ja auch viele Spötter, die sagen, wir können es nachlesen, 2. Petrus, wo bleibt denn die Verheißung der Wiederkunft? Wo bleibt die denn? Die Spötter. Aber sie wird kommen. Sie wird sich erfüllen. Vielleicht jetzt, bald, wenn du nach Hause fahren, nach Hause gehst. Ich möchte das einfach mal drüber nachdenken. Und in diesem Bewusstsein kommt, es kann plötzlich kommen. In einem Nu. Und wandelst du mit Gott. Und so wie Henoch glaubte. Und im Hebräer finden wir Henoch wieder. Da steht in dem Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen glauben, was geschrieben steht. Und nicht, was andere sagen, psychologisch und klug da uns auslegen oder auslegen wollen, was Entrückung ist. Die gibt es doch gar nicht. Das kann gar nicht sein. Doch, es wird geschehen. Sie kommt ganz klar und deutlich. Wann? Den Zeitpunkt kennt keiner. Nur der Vater allein. Nur nicht mehr der Sohn. Der Vater allein. Aber es wird kommen. Darum hört, was der Geist der Gemeinde sagt. Und jetzt gibt es noch eine zweite Auslegung, noch eine zweite Sache. Vom zweiten kommen Jesus. Das erste kommen, ich will sagen, dass Jesus der erste gekommen ist, als Retter und Erlöser, um uns zu erretten, am Kreuz zu sterben und uns zu befreien von unseren Sünden. Das war, als Jesus kam. Aber dann, wenn er kommt, kommt er für die Gläubigen. Der wird für die Gläubigen kommen in den Wolken, nicht für alle sichtbar, das nicht für alle sichtbar. Warum? Weil er seine Gemeinde belohnen will, weil er seine Gemeinde, ja, ermutigen will, dass sie nicht durch einen natürlichen Tod sterben werden. Das ist das Geheimnis. Wenn Jesus uns entrückt, die Gemeinde entrückt, den Glauben entrückt, dann wirst du nicht mehr eines natürlichen Todes sterben, sondern so wie du bist, ihm entgegen und wirst verwandelt werden. Ganz neu. Einen neuen Leib, einen neuen Körper. Und was dann sein wird, du wirst bei dem Herrn sein. Alles andere weiß ich nicht so genau. Kann ich dir kein Bild malen. Es wird Herrlichkeit sein. Ohne Not, ohne Schrei, ohne Klagen, ohne diesen Stress, ohne das. Du wirst beim Herrn sein, weil der Herr ein großer Belohner ist des Glaubens. Die zweite Sache ist, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er als König und als Richter wiederkommen. Offenbarung 19 kann man lesen und andere Stellen. Man kann in Daniel lesen, Sacharja lesen, zum Beispiel 14. Dann wird er kommen, wo wird er das zweite Mal erscheinen, für alle sichtbar. Versteht er das? Dann kommt er als Richter und er wird Gericht üben. Wir müssen das mal lesen, ist so interessant, Offenbarung. Er wird dort in Jerusalem auf den Ölberg treten. Und so war es der Anfang, bevor er in den Himmel entrückt worden ist, Apostelgeschichte. So wie ihr Jesus in den Himmel entrückt gesehen habt, so wird er wiederkommen. Und zwar waren sie am Ölberg. Und er wird am Ölberg kommen. Und das wird jedermann sehen. Er wird seine Füße darauf stehen. Er wird als Richter kommen, als Weltenrichter, als der siegreiche König, als der siegreiche Herr über allem. Und wer kommt mit ihm? Wer kommt mit ihm mit? Seine Heiligen und seine Geliebten. Lies nach, die mit herrlichen Kleidern angezogen sind. Seine Braut. Es ist ein Spektakel, was mich interessiert. Mein Verstand vermag das nicht zu fassen und nicht zu greifen. Mein Verstand ist mir zu wenig. Ich kann das nicht so klar und deutlich definieren. Aber ich glaube dem Wort Gottes. Das wird gewaltig sein. Das wird herrlich sein. Achtet drauf, was der Geist den Gemeinden sagt. Seid wachsam. Wandelt im Geist, dass sie die Lust des Fleisches vollbringt. Folget Jesus nach. Mach dein Salz wieder schmackhaft. Entzünde deine Lampe wieder neu. Ihr habt ja letztens über Geschenke gesprochen, Harald, über Geschenke und Auspacken und damit umzugehen. Lass dir das Öl in dein Gefäß füllen. Das ist ein Geschenk Gottes, dass du voll bist und nicht da sitzt, wenn der Herr kommt, weil wir alle warten. Vielleicht schlafen wir auch alle ein. Das kann doch sein, alle Jungfrauen sind eingeschlafen. Alle sind sie eingeschlafen. Das kann doch passieren. Ich bin so dankbar, dass Gott so ehrlich ist in seinem Wort. Aber mit einem Unterschied, als der Weckruf kam, der Bräutigam kommt. Da war ein Unterschied. Und da scheiden sich die Geister. Da sind 5 klug und 5 töricht. Warum? Weil die Klugen die Lampen wieder Öl füllen konnten. Lass dich mit neuem Öl füllen in dieser Zeit. Du brauchst viel Öl. Du brauchst Öl. Kein abgestandenes Öl. Kein stinkendes Öl. Kein gebrauchtes Schmieröl, was ich manchmal zu Hause brauche zu gewissen Dingen. Sondern das frische Öl, was von dem Herrn kommt. Das Öl, das der Heilige Geist ist, der dich durchträgt durch diese Zeit. Ja, ich bin laut. Das stimmt. Bin dynamisch. Das stimmt. Aber ich bin ein Knecht des Herrn. Das stimmt auch. Und mit den seichten Predigen, alles, wer was braucht, Milch, der soll Milch bekommen vom Herrn. Aber wir brauchen starke und feste Speise. Wir haben uns auch darüber unterhalten, mein Bruder und ich. Wenn man schon lange auf dem Weg ist, dann neigt man oft dazu, nicht mehr diese feste Speise annehmen zu wollen. Manchmal ist es im Alter auch so, ist auch schwierig, ne, mit wirklichem Fleisch, wenn die Zähne nicht mehr stimmen. Oder wenn, wir wissen das. Aber ich bitte euch, auch Fleisch, auch wenn die Zähne nicht in Ordnung sind, kann man in kleine Stücke schneiden, in Soße eintunken, mit Kartoffelweich machen und essen. Haben wir verstanden? Wir haben es verstanden, was ich meine. Ich hoffe und bete auch, das ist mein Ernst. Dass es jeder verstehen kann. Und dass eure Herzen, ja, ich habe nicht alles sagen können, das reicht nicht aus. Halbe Stunde reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Aber vielleicht hat es der Geist Gottes, schafft das, auch mit unserem ukrainischen Freund, vielleicht schafft das der Geist Gottes, dir was klar zu machen, das Wort Gottes. Das wünsche ich mir. Vielleicht kriegst du das Wort da gleich dran, was? God bless you, Ukraine. Gott segne euch alle. Was haben wir mitgenommen? Und ich höre jetzt auf, wachsam sein, in Erwartung sein. Überrascht? Plötzlich überrascht? Nein, danke. Darum das Wort, nein, danke. Ich möchte nicht plötzlich überrascht werden, was mir unangenehm erscheint. Die Überraschung möchte ich genießen, die kommt, entrückt werden in den Himmel, zu Jesus, in den Wolken, zusammen mit allen Gläubigen, um bei dem Herrn zu sein für alle Zeit. Und sollten wir uns hier nicht wiedersehen, vielleicht werden wir entrückt bis dahin. Gott weiß es. Der Herr segne euch. Amen.